Wir möchten ja jetzt über das Teilhabebestärkungsgesetz sprechen. Das ist ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der Änderungen im sogenannten Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BGG, umsetzen möchte. Und der Alltag von Menschen mit Behinderung soll dann dadurch erleichtert werden. Nun ist ja das Feld der Behinderungen ein sehr weites und fasst sehr viele unterschiedliche Einschränkungen zusammen. An wen richtet sich denn das Behindertengleichstellungsgesetz und auch das jetzt gerade diskutierte Teilhabestärkungsgesetz?
Das Behindertengleichstellungsgesetz und das Teilhabestärkungsgesetz richtet sich grundsätzlich an jeden, der in irgendeiner Weise behindert wird, sage ich jetzt mal, also nicht behindert ist, sondern behindert wird. Da geht es im Endeffekt wirklich zum großen Teil darum, dass man halt entsprechenden Ausgleich bekommt, wenn Behinderungen auftauchen, zum Beispiel in der Umwelt, sei es, dass es eine Stufe ist oder andere Behinderungen, die einem so in der Umwelt normal begegnen.
Und bevor wir jetzt auch über den Gesetzesentwurf des Teilhabestärkungsgesetzes sprechen, in dem ja auch das Wort Teilhabe steckt, würde ich auch gerne diesen Begriff noch klären. Was ist mit Teilhabe gemeint?
Teilhabe ist im Endeffekt das, was allen sozusagen möglich ist, sprich an der Gesellschaft teilzunehmen, an Veranstaltungen teilzunehmen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, genau das zu machen, worauf man Lust hat, was einem Spaß macht und wo vielleicht der eine oder andere Unterstützung braucht, aber im Endeffekt genauso ein Bedürfnis hat, ins Kino zu gehen oder auf eine Party oder im Internet zu surfen, wie alle Menschen.
Dann würde ich jetzt gerne auf den Gesetzesentwurf zu sprechen kommen, nämlich das Teilhabestärkungsgesetz. Was beinhaltet denn das?
Naja, der Gesetzesentwurf des Teilhabestärkungsgesetzes beinhaltet sehr viele unterschiedliche Punkte, bei denen es, wie das schon sagt, um die Teilhabe geht. Es ist zum einen Regelungen drin zum Gewaltschutz von speziell Frauen, dass Frauen und Mädchen entsprechend vor Gewalt beispielsweise in Einrichtungen, in öffentlichen Einrichtungen geschützt werden, und zwar speziell Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Es geht auch darum, dass in der Rehabilitation zum Beispiel barrierefreie digitale Gesundheitsanwendungen Einzug halten können. Und ein ganz großes Augenmerk ist den Assistenzhunden gewidmet, sprich Assistenzhunde an sich und Blindenführhunde, die, denke ich mal, am ehesten noch die Zuhörer sozusagen vor Augen haben, dass das jetzt endlich gesetzlich geregelt wird, weil da gab es keine wirklich guten und ausreichenden gesetzlichen Regelungen zu Assistenzhunden.
Bezogen auf blinde Menschen oder Assistenzhunde, was fehlt denn da genau?
Also gerade im Bereich der Assistenzhunde war nicht geregelt, dass die Ausbildung der Assistenzhunde, also sprich auch die Ausbildung des Teams, der Hunde und des Menschen, der diesen Hund ausgebildet hat und den der Hund unterstützen soll. Das war nicht geregelt. Auch was ein ganz großes Problem immer war, ist, dass es Einrichtungen gibt, wo Hunde zum Beispiel nicht erwünscht sind, also sei es in Ladengeschäften oder in Arztpraxen. Und dadurch, dass Assistenzhunde ja grundsätzlich ein Hilfsmittel für den Menschen sind, also der Blindenführhund zum Beispiel hilft ja dem Menschen, sich zu orientieren, sind diese Menschen natürlich darauf angewiesen, dass sie diese Hunde auch mit ins Geschäft nehmen können. Und das war gesetzlich zum Beispiel nicht geregelt, dass das ganz klar ist, dass diese Hunde, die Assistenzhunde, mit in Geschäften und Arztpraxen beispielsweise mit reingenommen werden dürfen. Und dann ganz großes Thema natürlich die Kostenübernahme. Wer übernimmt Kosten für eine Ausbildung als Assistenzhund? Das gab es für Blinden, für Hunde. Gab es eine Kostenerstattung, weil sie halt als Hilfsmittel anerkannt waren, für Assistenzhunde nicht. Und auch das soll jetzt entsprechend über das Teilhabestärkungsgesetz geregelt werden.
Jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, dass es eben für 2/3 der Frauen mit geistiger Behinderungen, dass die schon Gewalt erfahren haben, wenn sie in Einrichtungen gelebt haben oder leben. Woran liegt denn das mit den Gewalterfahrungen und was schlägt da das Teilhabestärkungsgesetz für Schutzmaßnahmen vor?
Schwierige Frage, ist, denke ich mal, nicht so ohne weiteres zu beantworten. Das mag zum einen daran liegen, dass Frauen mit Behinderung vielleicht in der Regel nicht so als Subjekt oder als Mensch wahrgenommen werden, womöglich wie andere Frauen. Das mag auch daran liegen, dass vielleicht die Betreuer und die Mitarbeiter in den Einrichtungen einfach überfordert sind. Ist, glaube ich, sehr, sehr vielschichtig und da wird man nicht diesen einen Punkt ausmachen können, warum das so ist, dass Frauen mit Behinderung einfach sehr häufig eine Gewalterfahrung gemacht haben. Ja, was soll jetzt geändert werden diesbezüglich? Es muss ganz klar ein Gewaltschutzkonzept in den Einrichtungen existieren. Und was leider bei dem Gesetzentwurf, zumindest was gestern diskutiert wurde in der Anhörung, noch nicht mit dabei ist, ist, dass dieses Gewaltschutzkonzept natürlich mit Frauen mit Behinderung zusammenarbeitet werden muss. Es muss auch ganz klar Anlaufstellen und auch vor allen Dingen barrierefreie und niedrigschwellige Anlaufstellen für Frauen mit Behinderung, die eine Gewalterfahrung gemacht haben, geben. Und auch da müssen entsprechend die personellen und finanziellen Mittel auch hinterlegt werden, damit solche Anlaufstellen auch adäquat ausgestattet sind. Da ist jetzt der erste Schritt getan worden mit diesem Gewaltschutzkonzept, was sozusagen in den Einrichtungen vorliegen muss. Das ist aber grundsätzlich erstmal noch nicht ausreichend. Also es gibt ja bei Menschen mit Behinderungen gibt es ja einen ganz klaren Grundsatz, nicht über uns, ohne uns. Und genau das muss halt damit aufgenommen werden, dass immer zusammen mit den betroffenen Menschen diese Konzepte umgesetzt werden und nicht sozusagen Menschen, die keine Behinderung haben, darüber entscheiden, wie was geregelt werden soll.
Wie ist das denn dann in der Diskussionsatmosphäre im Bundestag, wo ja dieses Gesetz debattiert wird? Sprechen da auch Menschen mit Behinderung oder haben auch Menschen mit Behinderung an diesem Entwurf gearbeitet?
Also an dem Entwurf haben im Endeffekt keine Menschen mit Behinderung gearbeitet. Es ist freigestellt, den Verbänden von Menschen mit Behinderung eine Stellungnahme abzugeben. Das ist dann auch sehr vielfältig passiert. In der gestrigen Anhörung waren ganze 2 Menschen mit Behinderung dabei, die sozusagen Fragen gestellt bekommen haben, ansonsten keine weiteren.
Na, da zeigt sich ja dann das strukturelle Problem auch wieder sehr deutlich. Jetzt würde ich auch noch gerne auf die Arbeitssituation zu sprechen kommen. Die ist ja jetzt auch in der Corona-Pandemie für sehr viele Menschen sehr prekär gerade. Aber bereits vor der Pandemie war jetzt die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung ausgesprochen hoch. Es wird da vorgeschlagen, im Teilhabebestärkungsgesetz in Bezug auf die hohe Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung, werden da auch pandemieabhängige Gründe berücksichtigt?
In diesem Teilhabestärkungsgesetz werden momentan keine pandemiebedingten Gründe berücksichtigt. Was jetzt sozusagen mit aufgenommen wurde, ist eine Ausweitung des Budgets für Ausbildung, sprich, dass wenn ich als Mensch mit Behinderung eine Ausbildung machen möchte, dass mir ein Budget zur Verfügung steht, beziehungsweise dem Arbeitgeber ein Budget zur Verfügung steht, mit dem sozusagen der Mehrbedarf, den dieser Mensch hat, in der Ausbildung gedeckt werden kann. Ansonsten sind halt solche ganz klaren Regelungen wie Erhöhung der Ausgleichsabgabe, sprich die Abgabe, die Firmen leisten müssen, wenn sie keinen oder zu wenige Menschen mit Behinderung einstellen, die fehlt dort völlig, aber halt auch andere Sachen wie, dass Menschen mit Behinderung auch ein Wunsch- und Wahlrecht zum Beispiel zur Verfügung steht. Also sprich, ich kann wählen, wo ich wohnen möchte. Ja, das können teilweise Menschen mit Behinderung halt nicht, weil gesagt wird, dass wenn ich in meinen eigenen 4 Wänden mit Assistenz wohne, also mit jemandem, der mich täglich unterstützt, ist es im Zweifelsfall teurer, als wenn ich zum Beispiel in einer Einrichtung wohne.
Jetzt haben Sie ja schon teilweise oder auch sehr explizit genannt, was nicht in dem Teilhabebestärkungsgesetz steht. Was ist denn so, jetzt nochmal breiter gesprochen, so die einzelne Kritik an diesem Gesetzesentwurf, der ja schon von vielen Verbänden jetzt kam?
Also die große Kritik ist natürlich, dass dieser Änderungsbedarf, der einfach da ist, der auch von den Verbänden immer wieder der Politik benannt wurde, dass es ein Wunsch- und Wahlrecht geben muss, wo ich also für Menschen mit Behinderung, ob ich eine Leistung in Anspruch nehme oder nicht, wo ich diese Leistung in Anspruch nehme oder nicht, zum Beispiel, wo ich wohne, ja, dass halt bestimmte Sachen einfach nicht mit drin stehen. Ja? Das wäre also erstens das Wunsch- und Wahlrecht, dann zweitens natürlich die Erhöhung der Ausgleichsabgabe, die ist vom Arbeitsminister Heil, ist die groß angekündigt und versprochen worden und leider nicht gekommen. Es fehlt halt auch eine Regelung zur Assistenz im Krankenhaus, also sprich zur Kostenübernahme von Assistenz im Krankenhaus, was auch ein ganz großes Problem ist, weil Menschen, die einen Assistenzbedarf haben, große Probleme haben, dass dann sozusagen die Assistenz auch mit ins Krankenhaus darf und die Kosten dann auch weiter vom Kostenträger übernommen werden.
Es gibt also ganz vielfältige Kritikpunkte.
Ja.
Ich würde jetzt gerne noch von den Kritikpunkten darauf zu sprechen kommen, dass ja von den Verbänden dann eben Forderungen gestellt werden. Wie wurde denn mit den Forderungen umgegangen?
Ja, wie wurde mit den Forderungen umgegangen? Also schön wäre das natürlich, wenn unser Forderungskatalog so 1:1 abgearbeitet und im Gesetz sich wiederfindet. Das ist definitiv nicht passiert. Sehr häufig ist es halt so, dass man so kleinere Sachen noch ja mit ins Gesetz dann reinbekommt, aber die ganz großen Sachen, die fallen dann zumindest bei dem Gesetzentwurf hinten runter und das ist Aufgabe für die Vereine, für die Verbände, da immer wieder die Politik sozusagen darauf aufmerksam zu machen und immer wieder zu versuchen, das sozusagen in Gesetze reinzubekommen, dass dann endlich auch mal die Regelungen da sind. Und
jetzt ist ja die Arbeit von Verbänden auch eine Form von Lobbyarbeit. Gibt's denn eine Lobby, die auch die Interessen von Menschen mit Behinderung ausreichend vertritt?
Na, eine Lobby von den Verbänden, ja. Es gibt einen Zusammenschluss der Verbände von Menschen mit Behinderung. Das ist der Deutsche Behindertenrat. Da wird schon auch sehr groß Lobbyarbeit gemacht. Aber wir wissen ja alle, Lobbyarbeit ist immer was sehr Finanzielles. Und da muss halt auch immer jeder Verband gucken, wie er das entsprechend den Arbeitsaufwand dann auch finanziell abdeckt.
Dann würde ich jetzt gerne noch eine Abschlussfrage stellen, die jetzt über den Gesetzesentwurf hinausgeht. Wie stellen Sie oder wie stellt sich der BSK denn eine inklusive Gesellschaft vor?
Was wir gut vorstellen können, ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, dass nicht mehr danach geguckt wird, hat jemand eine Behinderung, hat jemand keine Behinderung und dass jeder genau das machen kann, was er möchte, wonach ihm der Sinn steht, dass jeder auch die Möglichkeit hat, selber für seinen Unterhalt zu sorgen und einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen. Wir wirklich inklusiv zusammenarbeiten und zusammenleben in einer inklusiven Gesellschaft, wo jeder geachtet und das gewertschätzt wird, was er kann und nicht darauf geguckt wird, was er nicht kann.